Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
Na sicher, das bin ich. Ganz herzlich willkommen zu Plus 1. Diese Show kommt zu Ihnen nach Hause im praktischen FFP2-Format. Hier ist also alles tipptopp sicher. Und ich habe Ihnen ja in den letzten anderthalb Jahren schon einige Leute vorgestellt, die mir nahestehen. Meine Mutti war schon zu Gast bei Plus 1. Meine liebe Freundin Chrissy Nickels war schon mal hier. Und ein Haufen anderer Wegbegleiter, die mir am Herzen liegen. Heute ist zu Gast in dieser Sendung einer meiner liebsten und engsten und längsten Freunde. 20 Jahre halten wir es jetzt schon miteinander aus. Sein Name ist Florian Jung und er ist in Hamburg am Telefon. Ich grüße dich.
Hallo, liebe Caroline, ich grüße dich zurück.
Bist du ein bisschen nervös, hier mit mir das jetzt durchzuziehen, oder findest du, es ist so wie sonst, wenn wir telefonieren?
Ich war am Anfang nervös, also vor allem bevor es losging. Dann hatten wir 2, 3 kleine technische Schwierigkeiten. Die haben mich dann aber eher locker gemacht, weil, hey, Freunde, oder? Wir machen hier eine sympathische Radioshow. Was soll da passieren?
Ja, ist meine richtig.
Meine Frau würde sagen, was soll da passieren?
Deine Frau sei an dieser Stelle lieb gegrüßt.
Grüße gehen raus an meine liebe Frau.
Man muss ja sagen, dass zu uns beiden eigentlich noch ein Dritter gehört. Unser lieber Freund Philipp von Kessel. Diese Freundschaft und auch er natürlich. Herzliche Grüße an Philipp. Ja. Du hast damals unserer Gang den Namen gegeben. Du hast sie The Super Best Friends genannt. Das klingt ein bisschen albern, aber uns war das damals durchaus ernst damit, oder?
Ja, es ist. Ich finde es nicht albern. Ich finde es eine einfache Abbildung der Situation. Und es ist ja auch geklaut.
Ach.
Es ist ja gar nicht für mich. Ich glaube, die Super Best Friends ist so eine MTV-Serie, wo so verschiedene Cartoon-Characters in einer Villa zusammenleben müssen, was sehr, sehr schwierig auch manchmal ist. Müsste man mal googeln, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, stimmt, so haben wir uns genannt.
Ja, die Super Best
Friends. Let's make it about us. Let's make it about me, shall we?
Ja, die Geschichte, wie wir uns beide kennengelernt haben, die habe ich schon oft erzählt. Ich finde, heute bist du mal dran. Die mit der Tür, weißt du?
Ja, ich weiß das. Wir saßen in einer Mietswohnung, die war über meiner Stammbar. Und meine Stammbar wurde betrieben von Leuten, die mit deinem Ex-Freund befreundet waren.
Mhm.
Und dann saß ich da auf so einem Sofa und du kamst rein und trugst Blue Jeans, eine schwarze Lederjacke und ein Ringel-T-Shirt. Und hast du mal kurz den ganzen Raum eingenommen und dich neben mich gesetzt. Ich bin dann aufgestanden, habe die Tür ausgehängt und zwischen uns, also das war so ein 70er-Jahre-Elemente-Sofa, habe ich so zwischen uns geschoben, um so ein bisschen Abstand herzustellen. Dann ist mir aufgefallen, das ist ja wie eine Beichtstuhlsituation, und habt ihr dann die Beichte abgenommen. So haben wir uns kennengelernt.
Und da muss man sagen, da waren wirklich noch keine 5 Minuten vergangen. Also von Hallo bis ich bin dein neuer Beichtvater, erzähl mir deine Sünden, ist so wenig Zeit vergangen, dass mich das so deutlich irritiert hat.
45 Sekunden, ich habe das damals gestoppt.
Ja, genau. Du bist super da drin, diesen Gründungsmythos noch ein bisschen größer zu machen, als er ist. Dabei war das doch eigentlich schon eine sehr schöne Geschichte. Also, wir sind heute hier versammelt, um über einerseits deinen Job zu sprechen, das machen wir gleich, und auch noch über etwas, ja, das uns beide betrifft, und das sind Worte. Mein Lieblingsgast heißt heute Florian. Wirklich guter, alter Freund. Und doch gibt es ein paar Fragen, die ich dir noch nie gestellt habe. Also, es gibt so einen Witz, den habe ich Ende der 90er Jahre aufgeschnappt. Den Anfang habe ich leider vergessen, aber das Ende weiß ich noch. Und zwar geht es um die Katze von einem Typen, der in der Werbung arbeitet. Diese Katze, die hackt ihre Trockenfutterteile klein, zieht die sich durch die Nase, rennt aufs Dach und brüllt: Ich kann hier so nicht arbeiten. Damit werden ja schon einige Klischees von Leuten aus der Reklame genannt. Du als bescheidener Reklamefachmann, was kannst du davon entkräften oder vielleicht mal in die Realität überführen?
Ja, zum allerersten kann man Fleischpellets, gefriergetrocknete, gar nicht durch die Nase ziehen. Ne?
Mhm.
kriegt man sofort Nasenbluten und klar kannst du dann so nicht arbeiten und logisch stehst du dann auf dem Dach.
Das ja.
ist, wie wir in der Branche sagen, No-Brainer.
Also, ja.
Aber nee, im Ernst, diese Klischees, klar, 39,90 hat sich gut verkauft.
39,90 ist ein Ende der 90er Jahre erschienenes Buch von Frederick Beck BD, der sozusagen da uns so einen Einblick gegeben hat und so ein bisschen behauptet, das sind alles zynische Kokser, die den ganzen Tag...
Ja, das stimmt. Aber dann gab es ja auch, lange war doch diese RTL-Serie, der Name mir gerade nicht einfallen mag. Ist aber auch wurscht, da gab es eine Werbeagentur Bruder und Bruder.
Ja.
Um die hat sich so ein bisschen die Handlung irgendwie gruppiert.
Ja.
Also ich staune selber total, dass es anscheinend so eine Art popkulturelles Interesse an meinem Job gibt.
Ja.
Und verstehe das natürlich nur so bedingt, weil es so mit der Innensicht ist es halt ein Job, ne? Du denkst dir verkaufsfördernde Maßnahmen für Produkte aus. Das ist so das Ding.
Also das ist natürlich ein Euphemismus, schon eine sehr, sehr charmante Art und Weise, das zu beschreiben. Die Reklamebranche hat nämlich ein sehr mieses Image. Also unbeliebter als Leute aus deiner Branche sind nur Versicherungsvertreter.
Ja, und Politessen und Fahrkartenkontrolleure. Da möchte ich, dass du bitte nochmal sauberer recherchierst, weil wir sind, soweit ich weiß, auf Platz 3 hinter... Also Politessen und Fahrkartenkontrolleure sind warum auch immer als eine Gruppe zusammengefasst. Dann kommen Gebrauchtwagenhändler und dann kommen Werberinnen mit großem I. Aber ganz ehrlich, also so die, ja, merkst du, wenn du das selber machst, merkst du das alles gar nicht.
Ja.
Das ist auch nicht, wie unbeliebt du bist.
Aber diese Unbeliebtheit liegt unter Umständen daran, dass die Werbung sich so subtil unter das Volk mischt. Also zum Beispiel sieht man manchmal einen launigen, zu Herzen gehenden kurzen Film im Netz, der sich dann nach 3 Minuten als Reklame rausstellt und man fühlt sich irgendwie um seine echten Gefühle betrogen. Kannst du das nachvollziehen, dass ich dann denke, aha, die wollten mir Waschmittel verkaufen. So ein Mist.
Ja, die Frage ist immer, ob du, also wenn das klappt, was wir so machen, dann hat dich der Kram vor dem Outing, dass es um Waschmittelpads geht, so entschädigt, dass du denkst, ach Mensch, das teile ich jetzt mal mit meinen Freunden, das fand ich jetzt nicht schlimm, so hey, das mit den Waschmittelpads stört mich gar nicht,
mhm.
ne? Und dann jetzt, no pun intended, geht das viral. Ne?
Ja, geht das viral, na klar. Und das ist das Ziel.
Und da will man hin. Also man will irgendwie die Leute für das Vertretertum hinten raus vorne so gut entschädigen, dass die am Ende nicht böse sind.
Also will man die Leute dann für den Film einnehmen oder für das Produkt?
Ja, für das Produkt. Natürlich ausschließlich für das Produkt, durch den Film.
Ja. Es hat sich ja die Werbepsychologie auch ein bisschen weiterentwickelt in den letzten Jahren. Stimmt es beispielsweise, dass junge Leute dafür bezahlt werden, sich in die Bahn zu setzen und sich dort dann laut über Turnschuhe zu unterhalten, um so bei den umsitzenden Bahnmitreisenden, die ja nur unfreiwillig Zeuge dieser Unterhaltung werden, so einen Kaufimpuls zu provozieren?
Das ist Unsinn. Und das ist halt auch einfach kostentechnisch gar nicht abzubilden. Ne? Stell dir mal vor, du gehst zu TUSMA Studentenvermittlung und sagst, schicken Sie uns bitte mal 20 Ihrer geschwätzigsten Studenten. Und dann briefen wir die so und sagen, hey, setz dich doch mal in die Bahn und red doch mal über meine Turnschuhe.
Mhm.
Klar machen die das, aber die wollen dann ja auch, keine Ahnung, 9 Euro die Stunde oder so. Und sowas, wie viel verkaufst du dann? Mit der Chance, dass jemand das Gespräch hört. Nein, das ist so nicht, das kann ja keiner bezahlen, das bringt ja auch nichts.
Nee, also ist das...
Also du weißt ja, du hast die Wahl zwischen YouTube oder einem Hi-O-Pi, den du in die Bahn setzt. Was nimmst du dann?
Ich weiß, ich bin kein Werbefachmann, aber ich würde jetzt spontan YouTube sagen.
Ich würde auch immer eher YouTube nehmen oder TikTok, das ist auch gut, da kannst du dann so hin und her und so.
Kannst du eigentlich Werbung für alles machen? Also hättest du jetzt beispielsweise spontan einen Werbeslogan für das äußerst unbeliebte Coronavirus für uns?
Und das wollte ich immer schon mal im Radio sagen. Caro, das ist eine super interessante Frage, die du da stellst. Und es ist natürlich leicht, ne? Natürlich kannst du für Corona super leicht werben, weil es eine sehr mächtige Marke ist. Der Punkt ist, wenn etwas so viel Aufmerksamkeit hat und so den Zeitgeist beherrscht, bewirbt es sich ja fast von selbst.
Also wie wäre jetzt der Slogan?
Wir können es nicht Corona nennen, so geht es los. Wenn man sich dem nähert, wir können es auf keinen Fall Corona nennen. Corona ist eine eingetragene Marke von einem großen Getränkevertrieb aus den USA.
Ah.
Das heißt, wir müssen es Covid nennen, damit wir nicht direkt verklagt werden. Und Covid ist auch irgendwie, finde ich, bleibt noch besser hängen. Und dann würde ich sowas sagen wie, Covid kann das.
Und ich würde das glauben, ich würde jetzt Covid nicht direkt kaufen wollen, deswegen.
Du musst Covid auch gar nicht kaufen. Covid wird gratis in der Bevölkerung verteilt, was die Werbung nochmal erleichtert. Weil du eigentlich nur sagen musst, so Covid kannst du haben. Ne? Also.
Ja, das bringt mich direkt zu der nächsten Frage. Hast du eigentlich auch manchmal sowas wie moralische Bedenken, den Leuten Sachen anzudrehen, die sie gar nicht brauchen? Oder sagt man sich da so, oh nee, die sind schon selber groß, die wissen, was sie tun und kaufen?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also ich habe ganz viel Autowerbung gemacht, die ersten Jahre. Inzwischen als Freelancer mache ich so alles, was nicht schnell genug wegrennt. Aber ich habe halt wahnsinnig viele SUVs an wahnsinnig viele Familien verkauft, die dann damit wahnsinnig viel CO2 in die Luft gepustet haben. Und ja, das ist schon ambivalent. Das erlebe ich auch ambivalent. Aber dann rettet man sich ganz leicht auf so Argumentationen wie, wenn ich das nicht machen würde, wird das ja jemand anderes machen.
Ja, richtig. Richtig, genau. Sowas hatte ich auch erwartet, dass du das sagst. Aber diese moralischen Bedenken, die kamen dir dann im Nachhinein, ja? Also nicht während du das verkauft hast.
Ja, doch, so im Prozess. Aber dann habe ich immer auf mein Girokonto geguckt und dann wieder auf meine Moralansprüche an mich selber. Und dann, also, läuft eigentlich okay.
Verstehe ich.
Bloß, ich mache gar nicht mehr so viel Autowerbung. Ich habe zuletzt mich um Pudding gekümmert und dann um ein Vertriebslogistikkonzern, den ich hier nicht nennen möchte.
Ah, das klingt aber auch schon schön langweilig. Wie in jeder Folge von Plus Eins gibt es auch heute eine Expertenantwort auf eine drängende Frage. Die Besonderheit heute ist aber, dass diese Frage von Ihnen, besser gesagt von Salja Föhr aus Leipzig kommt. Die hat uns eine Mail geschrieben und zwar an plus1@deutschlandradio.de, in der folgendes stand. Also Salja, sie ist promovierte Theaterwissenschaftlerin. Sie steckt gerade im Bewerbungsprozess und möchte wissen, wie sie es schaffen kann, ihren Mut angesichts von vielen Absagen einfach nicht zu verlieren und wie es möglich ist, dass sie auch an ihrer Zukunftsangst nicht verzweifelt. Ganz sicher ist unsere Hörerin Salja nicht die Einzige, die an diesem Thema gerade natürlich auch pandemiebedingt schwer zu tragen hat.
Plus eins. Die Antwort.
Heute antwortet uns die Psychologin und Journalistin Anne Otto. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, hi Caro.
Ich möchte dich an dieser Stelle also herzlich in der Plus-1-Familie begrüßen. Ich möchte dir auch noch meinen Freund Florian vorstellen, der, wenn alles gut gegangen ist, immer noch in der Leitung ist. Freelancer bist du ja, Florian, in der Werbebranche und auch jemand, den die Antwort auf unsere heutige Frage interessieren dürfte, weil du in letzter Zeit auch mit konkreter Zukunftsangst zu kämpfen hattest, ne?
Absolut. Mit dem ersten Lockdown ist auch meine Arbeitssituation auf eine Nulllinie gegangen. Das kann einem schon ganz schön Gedanken verursachen, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der davon so massivst betroffen ist, weil ich mich halt mit so ein paar Rücklagen und Fördergeldern irgendwie so über die Zeit retten konnte. Und gerade ist mein Markt wieder an. Aber ja, Zukunftsangst ist mir nicht fremd, gar nicht.
Und liebe Anne, was sagst du denn dazu? In erster Linie unserer Hörerin Salja, aber die steht ja nun echt stellvertretend für sehr, sehr viele Leute, denen es im Moment so geht.
Ja, die Situation gerade, das wäre mal das allererste, die ist ja irgendwie auch schwierig. Also, dass man ein paar Zukunftsängste hat, finde ich jetzt erstmal okay. Oder dass man das auch anerkennt, dass man im Moment vielleicht Sorgen hat oder mal den Mut verliert. Also Psychologen reden, glaube ich, jetzt auch im Angesicht der Corona-Krise gerade ziemlich viel über radikale Akzeptanz. Also, dass man irgendwie klar sich machen sollte, okay, es ist halt gerade bescheuert. So, das ist das eine. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich uns im Moment total viel auf uns einströmt, was super belastet ist, Gossip oder irgendwelche Sachen, wo man denkt, okay, die Zukunft wird, also zu Szenarien, die irgendwie fürchterlich sind. Und da schwirrt auch irgendwie ziemlich viel im Raum rum, wo man sich dann auch mal immer wieder fragen sollte, ist das jetzt überhaupt für mich relevant? Also sind diese ganz düsteren Prognosen, kann ich mich davon irgendwie vielleicht auch mal wieder abschotten und sage, okay, ich konzentriere mich jetzt wieder auf meine Möglichkeiten und meinen Tanzbereich so.
Tanzbereich ist gut. Okay, also das heißt, dass du im Grunde sagst, man soll mal ganz genau trennen zwischen großer, diffuser Angst vor, keine Ahnung, postapokalyptischen, dystopischen Szenarien und dem, was einen wirklich betrifft.
Ganz genau. Also ich hasse es auch, wenn die Leute immer sagen so, ach ja, jetzt ist halt eine Krise, das ist eine Wahnsinnschance und so, weil ganz so rosarot ist es ja auch nicht. Wird es dann auch ein bisschen schnell zu positiv gedreht. Aber eben doch mal zu gucken, wo habe ich meine Möglichkeiten, wo kann ich was machen. Und mir fiel halt ein, dass ich mal in einer anderen Krise, das war so die Finanzkrise, da habe ich angefangen mit einer Coaching-Gruppe, mit so Journalistinnen, die waren alle so ein bisschen besorgt. Geht jetzt der Journalismus den Bach runter, habe ich jetzt irgendwie nichts mehr zu tun. Und die waren alle eigentlich in super Positionen, hatten Preise gewonnen und so. Und ich habe mir die so angeguckt und gedacht so, das kann doch nicht sein, dass ihr keine einzige Möglichkeit jetzt findet, was ihr machen wollt. Und dann hat sich das ganz schnell in dem Gespräch irgendwie so ergeben, dass die jeweils das Gegenüber immer gut sagen konnte, Mensch, du kannst doch das machen, du kannst doch das machen, du kannst doch das machen. Mhm. Und das stimmte natürlich auch alles, ne? Aber man selbst sieht dann oft so vor lauter Angst keinen Weg mehr oder so, genau.
Also handelt es sich ja im Grunde genommen um so eine Art Massenpanik, von der man sich vielleicht mitreißen lässt.
Genau, oder so einem Tunnelblick, ne, der ja auch irgendwie durch Stress entsteht, dass man dann irgendwie dieses Katastrophendenken total mitmacht und irgendwie denkt, das ist jetzt für mich auch alles super relevant. Und ich meine, klar, Florian sagte gerade gar keine Jobs, das ist natürlich schon irgendwie nicht nur ein bisschen eine Schwierigkeit, sondern natürlich kann einem das Angst machen, aber es bleibt ja nicht so zum Beispiel. Ja.
Was hilft dir das, Florian, dass man da so ein bisschen mehr differenzieren muss und ein bisschen mehr bei sich selber?
Ja, mir persönlich hilft das bedingt, weil ich so, klar kann man so Mikroangst von Makroangst trennen und sollte es nicht zu einer Stimmung werden lassen. Aber wenn ich jetzt nochmal an mich denke, so meine konkrete Angst war, ich kann mein Apartment nicht mehr bezahlen. Ich muss mit Mitte 40 zu meinen Eltern ziehen und mich regruppieren.
Hast du oft gesagt. War wirklich ein schlimmes Szenario im Raum.
Hätte mir die Schuhe psychologisch wahrscheinlich stärker ausgezogen als in jeder anderen Hinsicht. Für die Hörerin aus Leipzig stelle ich mir so vor, die hat halt gerade in einer Branche gelernt, wo es akut ihr Betätigungsfeld gar nicht gibt. Die ist doch Theaterwissenschaftlerin oder sowas, ne?
Ja.
Dann kann sie sich jetzt halt irgendwie auch so von ihrem Fachgebiet her wahrscheinlich irgendwie mit dem Niedergang oder der Reparatur von Theater so als Kulturphänomen auseinandersetzen. Ich verstehe das gut, dass einem das die Schuhe auszieht. Also ich bin gar nicht so nah am Wasser gebaut oder war von irgendwas anderem bedroht, als einmal finanziell voll auf die Fresse zu fliegen, was es ja auch mal geben kann im Leben. Die Trennschärfe so zwischen genereller Zukunftsangst und dem, was uns gerade einfach ganz real geboten wird, habe ich für mich da noch nicht ganz festgestellt. Weil es ist ja nicht so, dass man sich einfach nur leid tut und denkt, um Gottes Willen, wie soll das weitergehen, sondern die Einschläge kommen ja wirklich näher. Also finanziell wie auch gesundheitlich tatsächlich. Ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen nicht harmlos.
Aber ja, Anne, wolltest du was sagen noch?
Genau, also ich finde eben auch, wenn man dann, es bleibt eben immer eine Ambivalenz, ne? Also wenn man jetzt jemanden rät, zu sagen, ja, geh mal wieder auf deine Möglichkeiten, dann ist das ja auch nur immer ein Teil der Wahrheit, weil es ist im Moment eben schwierig oder es kann ja auch mal sein, dass man sagt, okay, dann klappt jetzt halt mal nichts. Also das so anzunehmen und eben gleichzeitig dann nicht aufzugeben und weiterzumachen und sich die Möglichkeiten zu suchen irgendwie. Ne, so ein Hin und Her ist es ja auch ein bisschen und das bleibt es.
Mir fällt beim Zuhören gerade auf, ich bin wirklich mein Leben lang von allen möglichen Leuten, aus dem Elternhaus, von Lehrern, von allen, von Freunden gerügt worden für meine naive Zuversicht und mein, ach, das wird schon gut. Und das ist aber vielleicht eine Fähigkeit, die jetzt just in diesem Moment was kann. Einfach weil ich das nicht gewöhnt bin, auch vor Sachen, die bedrohlich sind, Angst zu haben. Vielleicht könnte man das ein bisschen üben, dass man so, ja, naive Zuversicht nenne ich das mal.
Ja, wenn du die hast, ist das auf jeden Fall schon mal schön, oder?
Also grundlos.
Ich hatte noch gedacht, also was mir jedenfalls manchmal hilft, ist diese Idee, dass man sich mal an Krisen erinnert, die man schon mal hatte. Situationen, wo man auch schon mal dachte, oh Gott, das wird ja real jetzt gefährlicher für mich oder das ist jetzt real für mich eine schwierige Situation oder sowas. Und sagt, okay, ich habe es ausgehalten, okay, es hat sich was anderes ergeben und weiter. Was weiß ich dachte irgendwie an eine Trennungssituation, wo ich denke, wie in einer fremden Stadt mit einem neuen Mann dann aus dem Auto gesprungen und gesagt, jetzt ist los und irgendwie völlig am Boden. Und wenn man auf sowas zurückguckt und irgendwie 10 Jahre später denkt man dann doch, okay, ja, da ging es mir zwar total schlecht, aber irgendwie hat sich auch gedreht nach einer Weile oder so. Also es wird dann ja auch wieder Vergangenheit. Oder weil du jetzt sagtest, Florian, so die Einschläge kommen näher und es wird schlimm. So ist es jetzt, aber mit so einer gewissen Distanzierungshaltung zu sagen, ey, werde ich das in 5 Jahren vielleicht anders erzählen? Also das finde ich immer noch einen ganz guten Blick.
Was können wir denn jetzt zugespitzt, wenn wir das alles nochmal jetzt als ein Paket schnüren, der Salia aus Leipzig mit auf den Weg geben?
Also wir geben ihr erstmal auf den Weg mit, dass es im Moment schwieriger ist als sonst und dass man auch jetzt natürlich nicht das erreichen kann, was man sonst erreichen kann, dass es irgendwie normal ist. Wir geben ihr mit auf den Weg, dass sie gucken soll, was für Möglichkeiten hat sie, was für ein Typ ist sie. Kann sie Leute fragen, kann sie sich mit einem Plan B beschäftigen, bis es wieder weiter losgeht. Hat sie die Muße und kann sich irgendwie vielleicht noch mit einem anderen Herzensprojekt beschäftigen oder so. Das kann ja auch nicht jeder, aber manche können schon. Genau, und dann vielleicht kann man sich mit Abstand angucken, wie würde ich in 5 Jahren auf die Krise zurückgucken oder was habe ich schon für Krisen gemeistert. So.
Finde ich persönlich tatsächlich hilfreich und bedanke mich sehr herzlich bei dir. Anne Otto, neu in der Plus-1-Familie, werden wir dich demnächst öfter anrufen. Psychologin und Journalistin hat uns heute die Antwort geliefert.
Ja, tschüss ihr beiden, ne? Ja.
So, tschüss. So, mein Lieblingsgast bei Plus Eins heute ist Florian Jung, der immer noch am Telefon hängt in Hamburg. Florian?
Am Telefon sitzt.
Am Telefon sitzt.
Das ist ja hier kein Homeoffice oder was?
Nee. Wir beide haben eine Kleinigkeit gemeinsam. Ich sag mal total unpathetisch und Gott sei Dank überhaupt nicht überzogen und dem Anlass angemessen. Am Anfang war das Wort. Ich habe mit 13 Jahren befragt, was ich gerne mal machen möchte, geantwortet, ich würde gerne mit Worten arbeiten. Macht ja fast jeder, der nicht gerade Fußgängerzonenpantomime ist. Aber ich wollte, dass das Wort mein einziges Werkzeug ist. Und so verhält es sich ja im Grunde genommen auch bei dir, oder? Würdest du sagen, dass das Wort ist dein Werkzeug?
Absolut ja, klar. Was sonst?
Ich
bin ja Texter von Beruf.
Wann wusstest du, dass das dein Ding ist? Gab es da so eine Eingebung? Gab es da so eine große Glühbirne über deinem Kopf? So ein Ping?
Nee.
Ah.
Nee, die gab es nie. Es gab Indizien. Es gab die Tatsache, dass ich mit 5 Jahren das toll fand, erwachsenen Freunden meiner Eltern die Vorzüge des Genitivs und seiner korrekten Verwendung irgendwie zu empfehlen.
Mhm, weil jeder Klugscheißer mag, deswegen, ne?
Ja, ich muss gewesen sein. Ich war ein kackbratziges Kind, ein piepbratziges Kind vor dem Herrn. Ich habe halt immer gern dusselig geschwätzt und dahin gingen dann auch die ersten Karriereversuche. Also ich habe Autos verkauft, nicht so Kommunikation, bundesweite Bauzaunplakatierung, sondern eher so, gut sehen Sie aus. Ihre Handtasche passt hervorragend zu diesen Ledersitzen. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Eher so Sachen. Und dann habe ich Projektmanagement gemacht und Leute halt 1:1 dusselig und in Duldungsstarre gequatscht und fand das irgendwann doof. Und dann saß ich in dieser Bar, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wo wir uns oben drüber in der Wohnung kennenlernten. Und ein alter Freund, Grüße gehen raus an den großartigen Tom Albers, sagte, werd doch einfach Werbetexter, du laberst doch eh den ganzen Tag dummes Zeug. Und Anfang 30 war ich da.
Ja, jetzt setzen wir beide ja Worte völlig unterschiedlich ein. Also ich zum Beispiel, um zu gefallen, und ich versuche Worte so aneinander
zu unterhalten,
aber auch wirklich um zu gefallen, ist so, was soll ich euch oder dich beschwindeln? Und um den Leuten eine gute Zeit zu machen, du setzt sie konkret ein, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ne? Wobei aber auch, du bist auch ein Entertainer, also machen wir uns nichts vor.
Ja, das ist halt immer, ja, du musst immer so ein bisschen, das hatten wir ja eben mit, wie kann man jetzt jemanden versöhnen, der sich einen Film angeguckt hat, wo es dann hinterher doch nur um Waschmittel geht.
Mhm.
Im günstigsten Fall, indem der Film vorher einfach Spaß gemacht hat und eine gute Zeit gemacht hat und einem in irgendeiner Form was mitgegeben hat, was den Tag ein bisschen bunter macht. So mehr kann das an der Stelle nicht können, aber tatsächlich sind die Zielsetzungen von dem, wie ich mit Worten arbeite, rein manipulativ. Da geht es darum, Verhalten zu beeinflussen, Kaufentscheidungen herbeizuführen. Es ist weniger happy-go-lucky, weil man ja immer noch andere Gewerke im Boot hat. Da sind dann Strategen und Berater und Menschen, die direkt mit dem Kunden reden und sich über Zielgruppen Gedanken machen. Und das ist dann schon ein sehr technisches Unterhaltungsbusiness.
Naja, aber du hast ja zum Beispiel auch die Fähigkeit, Sätze zu machen, die sich einbrennen, die ich häufig übrigens einfach übernehme. Zum Beispiel die schöne Formulierung, erst war alles ganz normal und dann kam Corinna mit ihrem Monster-Truck in die Stadt gefahren. Also das Bild, wie das Coronavirus mit einem riesigen Truck, in einem riesigen Truck sitzt und alle überfährt, ist einfach stark und man merkt sich das so. Oder anderes Beispiel, ich habe von dir die Formulierung übernommen, da stand er jetzt wie ein trauriger Trompetenschlumpf. Und ich bin immer noch so verliebt in das Bild, trauriger Trompetenschlumpf. Jeder sieht so ein, weißt du, so die Trompete.
Ja, irgendwie. Klar, Bilder im Kopf machen. Da sind wir dann an der Schnittmenge. Da, glaube ich, sind wir beide auch auf dem gleichen Terrain unterwegs.
Aber wie?
Ich will jetzt natürlich Sprache immer benutzen, um in einem Menschen was auszulösen, klar.
Aber wie entstehen diese Sachen bei dir? Also ich stelle mir jetzt natürlich dich vor, wie du so in deinem Sprachlabor ja mit weißem Kittel abwesend in Kübeln rührst und dann plötzlich guckst du rein, ja, und sagst, huch, sehr guter Satz.
Nee, der Junge kann einfach gut dusselig schwatzen. Das passiert so. Da muss ich gar nichts machen.
Und im Konfliktfall oder einfach so im Privatleben kommt diese Fähigkeit zu manipulieren, nehme ich mal an, auch zum Einsatz, oder?
Nee, gar nicht. Tatsächlich nicht. Das läuft so aber auch nicht. Also wenn du mit ernsthaften Menschen unterwegs bist, dann merken die das sofort und finden das wahrscheinlich meistens gar nicht so lustig, wie man sich das vorgestellt hat. Nee, nein.
Also das trifft auf mich zum Beispiel nicht zu. Ich habe gestern ein bisschen drüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, dass ich viel den Alltag moderiere. Dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt nicht mehr haben will, einfach wie eine Zusammenfassung mache und damit auf der anderen Seite signalisiere, ach so, ja, wenn jetzt hier zusammengefasst wird, dann ist das Gespräch wahrscheinlich zu Ende.
Nee, ich hau auch so sloganartige Dinge raus und dann gefallen die dir und du verwendest die weiter, was mich ehrt und freut und wo ich dir ganz viel Erfolg mit wünschen möchte. Aber das ist bei mir schon strikter getrennt. Also wenn ich über eine Aufgabe für meinen Job nachdenke, tue ich das sehr entkoppelt davon, wie ich privat bin. Kannst du ja vielleicht auch sagen. Also kommst du dir oft von mir sprachlich manipuliert vor?
Nee.
Oder denkst du, ich will da irgendwas erreichen mit dem, was ich sage?
Nee, keineswegs. Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich nur, wenn ich die Fähigkeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch, weißt du, wer unsichtbar sein kann, der würde das wahrscheinlich auch privat machen.
Ist aber doch keine, ist, ja, du kannst es nicht übertragen. Also ich kann beruflich, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, unsichtbar sein. Privat wäre ich ja bescheuert, wenn ich es täte.
Hast du in der deutschen Sprache ein Lieblingswort?
Boah, nee. Nein, ich habe alle Worte gleich lieb.
Ich habe eins.
Also es gibt ein Werbewort, was ich sehr geil finde. Oder mehrere sogar.
Okay,
das
heraus.
Ist von einem sehr, sehr großen Limonadenhersteller. Die haben irgendwann Plastikflaschen rausgebracht. Und haben über diese Flaschen geschrieben, leichtwiegig, gutgreifig und unkaputtbar.
Ja, ich erinnere mich daran.
Und das ist teilweise sogar, glaube ich, in Duden gekommen.
Unkaputtbar zum Beispiel.
Ich glaube ja. Und das find ich toll. Das finde ich an meinem Beruf toll. Also das ist so, das ist mir noch nicht gelungen. Aber wenn man schafft, ein Wort zu kreieren, was dann Menschen in ihren Alltag mitnehmen und damit Dinge tun, das ist natürlich für eine Marke unbezahlbar wertvoll. Das ist dann aber auch einfach so für den Beruf. So, ich sehe es ja eher als Werkbank, nicht so sehr als Labor, in dem man rührt.
Ich bin aber
wenn man so mit dem Wort hobelt, da so hobelt und dann kommt sowas raus, kann man schon sehr, sehr zufrieden mit dem Erreichten sein.
Ich bin so froh, dass du das ansprichst. Ich selbst habe auch mal ein Wort entwickelt. Und mein ganz großer Traum ist, dass dieses Wort von alleine freiwillig zu mir zurückkommt. Also natürlich auch, dass es im Duden steht, aber da mache ich mir jetzt gerade eher nicht so große Hoffnung, sondern dass es alleine zu mir zurückkommt. Dieses Wort, von dem ich rede, das heißt Chadieu.
Chadieu.
Chadieu, genau. Chadieu bedeutet einerseits schade, andererseits auf Wiedersehen. Also hier ist ein Beispiel. Guten Tag, ich hätte gern 20 Brötchen. Tut mir leid, Brötchen sind aus. Chadieu. Ja, dieses Wort. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wort endlich irgendwie seine große Reise antritt und dann Leute trifft und dann wieder zu mir zurückkommt. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, obwohl ich schon seit 2011 es hier und da wiederhole. Aber wenn das eines Tages...
Als Werber oder Reklamefachmann, wie du es nennst, würde ich sagen, das Einzige, was dir da noch fehlt, ist Reichweite, ne?
Also findest du das Wort ist...
Und medialer Druck. Ich glaube, es ist sehr erziehungsintensiv. Es kommt aus dem fremden Sprachraum. Es erschließt sich erst beim dritten Hingucken. Und dann muss man es noch erklären. Also was du brauchst, ist ein Mediabudget für dein Wort.
Alles klar. Wie hoch würdest du das ansetzen?
Wenn du jetzt nur online Facebook und TikTok und Insta machst, würde ich sagen 20, 25.000 Euro im Monat.
Für wie viele Monate?
Bis die Leute es halt kapiert haben, ne? Und dann, aber ich glaube, da müsstest du Geld in die Hand nehmen. Mhm. Weil das ist ja auch, wir sprachen ja damals drüber, es ist ja schon ein bisschen her. Mhm. Bisher ist das Wort ja noch für sich allein da draußen unterwegs.
Ja. Noch ist das Wort nicht freiwillig zu mir zurückgekehrt. Und wenn Leute, die es von mir gehört haben, mich damit aufheitern wollen, dann sage ich immer, ja, danke, aber das ist nicht das, was ich gemeint habe.
Oder ich würde einfach dem Wort sagen, Chadieu.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn du mal ein eigenes Wort in die Welt gesetzt hast, dann wirst du wissen, wie schwer es ist, sich da von diesem Traum zu verabschieden. Und ich habe übrigens auch für den Rest meines Lebens Zeit, um das zu etablieren. Also wünsch mir einfach Glück.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Wort.
Ich bin Silke, ich bin 45 Jahre alt und ich hatte Glück. Letztes Jahr hat sich mein Freund von mir getrennt und das war ziemlich überraschend und ziemlich traurig für mich. Und am nächsten Tag war ich mit dem Hund spazieren und habe 50 Euro gefunden. Die lagen an einem Auto, an einem Handwerker oder so unter einem Handwerkerauto. Und dann bin ich zum Friseur gegangen und habe mir die Haare abschneiden lassen. Da war ich zwar nicht glücklich, aber ich habe mich gefreut. Geld ist kein Glück, aber ich hatte das Gefühl, Glück gehabt zu haben. Nun, mein lieber Florian, ist es tatsächlich Zeit, auf Wiederhören zu sagen zu dir.
Ach was.
Ich habe viel gelernt heute. Zum Beispiel, dass Corona keine Werbung braucht, aber wenn... Da wäre sie sehr leicht zu machen, denn es wird ja schließlich auch gratis in der Bevölkerung verteilt und wir bewerben es mit dem griffigen Slogan Covid kann das. Finde ich gut.
Ja, dann würde ich sagen, verbleibe ich mit dem Ausspruch eines namenhaften Fertiggerichteherstellers. Das machen wir mal öfter.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, mein Lieber.
Tschüss, liebe Caroline. Bis ganz bald.
Das war's mit unserem Lieblingsgast-Podcast bei Plus Eins. Aber wer hat, der kann. Wir haben und können noch einen zweiten Podcast. Der hat eine Geschichte der Woche und dieses Mal geht es um Cornelia und um die Krankheit, die seit letztem Jahr unsere Welt ganz fest im Zangengriff hält.
Es war da ziemlich warm bei uns in der Zeit und ich war da viel draußen, habe viel im Garten gemacht und abends war ich dann auch jeden Tag so schlapp. Am Samstag musste ich mich dann, also am nächsten Tag musste ich mich dann mittags hinlegen und das ist eigentlich ungewohnt, weil normalerweise muss ich mich nicht mittags hinlegen, um fit zu sein. Und dann habe ich auch einen Husten bekommen plötzlich. Und alle haben aber gesagt, naja, Corona kannst du nicht wieder haben, weil Corona ist ja schon durch bei dir.